SRF 3.
Für Pendler wird vieles neu. Der SBB-Fahrplan im Dezember verändert vor allem den Verkehr auf der Ost-West-Achse. Der Standort ist gewählt. Das neue Bundesasylzentrum soll auf dem Zürcher Duttweiler-Areal entstehen. Sehr reich werden wird schwieriger. Gemäß einer internationalen Studie sind die Goldgräberzeiten bald zu Ende. Und wer heute Sonne sucht, muss in den Süden. Im Norden ist es regnerisch. Info 3, heute mit Karin Britsch. Wer viel Zug fährt, der muss sich auf Ende Jahr umstellen und sich von alten Gewohnheiten verabschieden. Dann wird die zweite Etappe der Zürcher Durchmesserlinie nämlich eröffnet. Und das hat Folgen für das ganze Bahnnetz. Heute hat die SBB über die größte Fahrplanänderung seit mehr als 10 Jahren informiert. Ich habe Corinne Vinzenz gefragt, was denn am 13. Dezember die auffälligste Änderung für die Bahnkunden sein wird.
Ja, das ist sicher das neue Fahrgefühl sozusagen für Reisende, die von Westen oder Osten mit den schnellen Intercities in Zürich einfahren. Diese Fernverkehrszüge auf der Ost-West-Achse benutzen jetzt nämlich auch die neue Durchmesserlinie. Das heißt, wenn ein Zug etwa von Bern her kommt, ein schneller Intercity, dann fährt er zuerst über die zwei Brücken quer über das riesige Gleisfeld und dann in den neuen Tiefbahnhof, der seit einem Jahr in Betrieb ist. Er kommt dann also unterirdisch an und wird sich im Gegensatz zu heute neu orientieren müssen.
Also neue Züge und man ist auch schneller am Ziel, aber wer profitiert konkret denn am meisten davon?
Am meisten profitiert die Ostschweiz. Da gibt es zwischen St. Gallen und Zürich einen zusätzlichen dritten Zug. Jede Stunde einen schnellen Zug. Der ist 12 Minuten schneller zwischen St. Gallen und Zürich als heute. Und darüber hinaus profitieren eigentlich alle, die zum Beispiel von Westen nach Osten durch Zürich hindurchfahren, also über Zürich hinausreisen. Das heißt zum Beispiel, wer von Genf nach St. Gallen fährt, der gewinnt ab dem Fahrplanwechsel 18 Minuten.
Ist denn dieser schon lange in Aussicht gestellte oder erhoffte Viertelstundentakt zwischen Zürich und Bern auch schon bald in Reichweite?
Nein, das kann man nicht sagen. Die Durchmesserlinie, der Ausbau in Zürich, das ist vor allem eine Kapazitätssteigerung für den Knoten Zürich, hat dort die Leistungsfähigkeit erhöht. Aber dass man zum Beispiel einen Viertelstundentakt machen könnte, einen durchgehenden Viertelstundentakt, dafür bräuchte es weitere Ausbauten. Und die sind zum Teil noch umstritten und es ist nicht klar, wie lange es dauert, bis diese dann realisiert sind. Es geht hier um Ausbauten zwischen Zürich und Olten insbesondere. Und dasselbe gilt auch Richtung Osten. Auch eine weitere Verdichtung dort würde zwischen Zürich und Winterthur Ausbauten nötig machen, wo sich dann eben auch jeweils die Finanzierungsfrage stellt.
Das waren Informationen aus Zürich von Corinne Vinzenz. Studieren kostet und wer weniger Geld hat, studiert auch weniger. Die Stipendieninitiative, über die am 14. Juni abgestimmt wird, will daran etwas ändern. Doch setzt die überhaupt am richtigen Ort an? Wir hören Experten dazu. Zuerst jetzt aber die Nachrichten mit Bettina Studer.
Der Bund und die Stadt Zürich haben sich auf den Standort für das neue Bundesasylzentrum in der Stadt geeinigt. Es soll auf dem Duttweiler-Areal in Zürich-West entstehen. Das Zentrum soll 2020 in Betrieb gehen und Platz für 360 Asylsuchende haben. Der Bund tritt lediglich als Mieter auf, gebaut wird das neue Zentrum durch die Stadt. Dazu muss das Zürcher Stimmvolk allerdings noch Ja sagen. Seit 2013 läuft in Zürich bereits ein Bundesasylzentrum im Testbetrieb. Die SVP ist nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie der Bundesrat die Masseneinwanderungsinitiative umsetzen will. Das schreibt die Partei in ihrer Antwort zum Ablauf der Vernehmlassungsfrist. Mit seinen Vorschlägen missachte der Bundesrat den Volkswillen, kritisiert die SVP. Der Bundesrat will für Zuwanderer aus Drittstaaten Kontingente einführen, für Zuwanderer aus der EU aber nur dann, wenn Brüssel befindet, dies sei mit der Personenfreizügigkeit vereinbar. Die SVP kritisiert dieses Vetorecht. Die Invalidenversicherung hat letztes Jahr etwas weniger Renten ausbezahlt als im Vorjahr. Auch die Zahl der Neurenten sank. In der neuesten IV-Statistik heißt es, die IV habe 2014 insgesamt gut 5 Milliarden Franken ausgezahlt. Die durchschnittliche Monatsrente belief sich auf knapp 1.500 Franken. Die Luftangriffe auf Jemen bedrohen die Versorgung der betroffenen Bevölkerung. 2/3 oder mindestens 16 Millionen Menschen hätten zurzeit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, meldet die Hilfsorganisation Oxfam. Vor der Eskalation des Konflikts sei rund die Hälfte der jemenitischen Bevölkerung betroffen gewesen. Die Militärallianz unter der Führung Saudi-Arabiens kämpft seit Ende März aus der Luft gegen Houthi-Rebellen in Jemen. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 9.305 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu 1.0328 gehandelt, der Dollar zu 94,69 Rappen. Das Wetter, es bleibt meist bewölkt, Regen fällt vor allem an den Alpen und im Osten, die Sonne zeigt sich im Westen und im Wallis. Morgen ist es zeitweise sonnig. Im Süden ist es heute und morgen oft sonnig. Die Temperaturen liegen im Norden bei 16, im Wallis und im Süden bei 23 Grad.
Info 3 Mittag.
Wer gerne etwas riskiert, sehr überzeugt ist von sich und den eigenen Ideen und wer unter keinen Umständen aufgibt, der hatte in den letzten 20 Jahren sehr gute Chancen, sehr reich zu werden. Es war ein goldenes Zeitalter für Milliardäre. Zu diesem Schluss kommt zumindest eine Studie der Großbank UBS und des Beratungsunternehmens PricewaterhouseCoopers. Die Autoren glauben aber auch, dass diese Goldgräberzeiten bald zu Ende gehen werden. Klaus Ammann.
Lange habe die Mehrheit der Milliardäre weltweit schlicht Glück gehabt und geerbt. In den letzten Jahren hätten sich aber immer mehr Männer und ein paar wenige Frauen ihren Reichtum selbst geschaffen, dank ihren besonderen Fähigkeiten, sagt Marcel Wiedrig, der bei PricewaterhouseCoopers, kurz PwC, für die Studie mitverantwortlich ist.
Sie sind sehr, sehr risikobewusst. Sie nehmen gerne Risiken. Das ist das eine. Dann sind sie sehr, sehr determiniert, also fokussiert auf das, was sie wollen. Also schon fast verbissen. Und das Dritte ist, sie haben einen extremen Fokus auf das Geschäft. Das gibt dann schon fast so einen Tunnelblick, wenn sie sagen, das ist meine Linie, wo ich durchgehen will, dann wird dort durchgeschritten und zwar intensiv.
Solche Menschen hat es wohl schon immer gegeben, doch in den letzten 20 Jahren seien ihnen die Rahmenbedingungen entgegengekommen, erklärt Joe Stadler, bei der Grossbank UBS zuständig für superreiche Kunden.
Die Regulationen, also die gesetzlichen Vorgaben, sind sehr marktfreundlich. Im Unterschied zu den 40, 50er und 60er Jahren wurde nach der, kann man so sagen, Reagan-Revolution der Kapitalismus neu erfunden und die Milliardäre haben sich das zunutze gemacht.
Von einem goldenen Zeitalter sprechen die Autoren deshalb zurzeit, ähnlich demjenigen vor dem Ersten Weltkrieg. Anders als damals kommen die Milliardäre heute auch aus Asien und sie wurden nicht in der klassischen Industrie oder im Eisenbahnbau reich. Marcel Wiedrig von PwC.
Mit der rasanten Entwicklung der Technologie, Kommunikation und damit auch dem Zusammenwachsen der Märkte hatte sich eine zweite Welle von diesen Unternehmern wurde geschaffen. Und diese Unternehmen sind eben primär im, sag ich jetzt mal, Finanzbereich, Technologiebereich, aber auch Konsumgüterbereich.
Das aktuelle goldene Zeitalter gehe jedoch seinem Ende zu, sind die Studienautoren überzeugt. Einerseits seien gewisse Märkte wohl irgendwann gesättigt und andererseits nehme der politische Druck zu, sagt UBS-Mann Stadler.
Wie wir das gesehen haben vor 100 Jahren, während des ersten kapitalistischen Booms in den Vereinigten Staaten, wird die Gesellschaft nicht hinnehmen, dass Milliardäre, obwohl sie self-made sind, so viele Vermögen anhäufen.
Was schade ist für die Milliardäre, ist gut für UBS und PwC. Banken und Berater sind je gefragter, desto größer die Unsicherheit. Mit der heute vorgelegten Studie wollen UBS und PwC wohl vor allem auch den Superreichen zeigen, dass sie ihre Sorgen und Nöte genauestens kennen und ihnen bei Bedarf gerne zur Seite stehen.
Info 3 Mittag.
Akademikersohn oder Arbeitertochter. Wenn es um ein Studium geht, sollen alle die gleichen Chancen haben. Und zwar unabhängig davon, in welchem Kanton sie wohnen. Das verlangt die Stipendieninitiative, über die wir am 14. Juni abstimmen. Heute gehen deutlich mehr Kinder aus Akademikerfamilien an die Uni als solche aus Arbeiterfamilien. Doch können Stipendien daran überhaupt etwas ändern? Diese Frage ist Inlandredaktor Samuel Buri nachgegangen.
Stipendien helfen gegen Ungerechtigkeit. Da sind sich Schweizer Bildungsforscher einig. Professor Lucien Crible erfährt an seinem Institut für Erziehungswissenschaft der Uni Zürich, Geldsorgen bremsen die Bildung.
Die Rückmeldungen unserer eigenen Studierenden, die zeigen uns, dass viele offensichtlich nicht in den Master eintreten, weil sie sagen, wir müssen zunächst irgendwie unser Leben finanzieren können.
Belegen kann Krible seine Wahrnehmung nicht. Es gibt ganz einfach keine Studien. Man weiß nicht, ob mehr Junge aus tiefen sozialen Schichten, dank Stipendien, an eine Hochschule gehen. Klar ist bloß, Arbeiterkinder erhalten doppelt so oft Stipendien wie Akademikerkinder. Das heißt aber nicht, dass man durch Stipendien auch mehr Arbeiterkinder an die Uni bringt. Der Entscheid für oder gegen die Hochschule ist nämlich meist die Folge des früheren Entscheides für oder gegen das Gymnasium, sagt Professor Stefan Wolter von der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung.
Der Umstand, dass mehr Akademikerkinder an der Universität sind als Arbeiterkinder, hat damit zu tun, dass schon mehr von ihnen am Gymnasium sind.
Kinder von studierten Eltern gehen eher ans Gymnasium. Das hat nicht mit dem Einkommen der Eltern zu tun, sondern
Eltern, die selber eine akademische Laufbahn durchlaufen haben, wollen einfach, dass ihre Kinder das auch tun, unabhängig davon, ob sie jetzt reich oder arm sind.
Umgekehrt schickt ein vermögender Vater, der eine Berufslehre gemacht hat, seine Kinder eher in eine Lehre als ans Gymi. Die Schulkarriere wird vererbt. Um für gleiche Chancen zu sorgen, sollte man also nicht erst an der Uni ansetzen, so Lucien Krible.
Selbstverständlich sind dann grundlegende Gerechtigkeitsfragen ja nicht nur an der Stelle des Studiums zu stellen, sondern auch früher im Bildungssystem.
Ungleichheiten entstehen bereits in der Vorschulzeit. Reiche Kinder sind besser betreut und haben folglich den größeren Wortschatz als Kinder aus ärmeren Familien. Stefan Wolter sagt klipp und klar:
Unten müssten mehr Mittel ausgegeben werden und oben ist es fraglich, ob mehr Mittel auch eine bessere Lösung zeigen würden.
Die Stipendieninitiative will schweizweit gleiche Stipendien. Ob das die Chancengleichheit verbessert, so die Experten, hängt in erster Linie davon ab, wie sie bei einem Ja konkret umgesetzt würde.
Mehr Züge ab Dezember, das Ende der Goldgräberstimmung bei den Super-Superreichen und Stipendien und was sie bringen, damit Junge an die Uni gehen. Das war Info 3 am Mittag. Heute mit Pascal Schmitz und Karin Britsch.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.